SWR 2 Tandem.
Mit Bernd Lechler am Mikrofon. Dominik Bloh hat über 10 Jahre in Hamburg auf der Straße gelebt. Heute wird er zu Talkshows eingeladen und sein Verlag fragt, wie weit das neue Buch ist. Denn das erste über sein Leben als Obdachloser wurde zum Bestseller. Und jetzt erzählt er einem Kulturpublikum oft von dem Leben derjenigen, die in der U-Bahn oder am Straßenrand behandelt werden, als wäre sie gar nicht da. Und engagiert sich auch selbst in der Obdachlosenhilfe. Willkommen bei Tandem, Dominik Bloh.
Hallo.
Unter Palmen aus Stahl heißt Ihr Buch, hätte ich was gesagt, aber wir haben gerade beim ersten Hallo beschlossen, wir könnten uns eigentlich auch duzen oder es wäre angenehmer.
Fände ich schöner.
Ja, okay.
Ich bin eher so der Typ für ein Du.
Unter Palmen aus Stahl heißt also dein Buch. Was sind das für Palmen?
Das sind Palmen, die an einem Park in Hamburg stehen. Das ist nahe am Fischmarkt an der Elbe. Und es war der Ort, an dem ich die letzten 3 Jahre auf der Straße verbracht habe. Und wo ich immer noch draußen war und die Nächte unter diesen Stahlpalmen verbracht habe mit Schreiben. So lange, bis wirklich die Hände gezittert haben vor Kälte und es nur noch so ein Gekritzel war. Und da habe ich meine Nächte verbracht. Und außerdem sind Palmen ja immer erstmal so ein Bild von Sonne, Strand und Meer. Und das waren aber ganz andere Palmen aus Stahl und im grauen Hamburger Regenwetter. Und deswegen fand ich das auch eine ganz schöne Metapher. Und darum heißt das Buch auch Unter Palmen aus Stahl.
Das heißt, du hast schon noch auf der Straße auch angefangen, dieses Buch zu schreiben?
Ich schreibe wirklich schon mein ganzes Leben. Ich glaube, dass Schreiben mein Leben tatsächlich auch gerettet hat. Das war lange Zeit für mich und es war Selbsttherapie, um die Erfahrungen, die ich gemacht habe, verarbeiten zu können und ertragen zu können. Und dann habe ich ganz viel einfach direkt aus der Emotion heraus geschrieben, ja.
Und was das für Erfahrungen waren und wie du gelebt hast und da auch wieder rausgefunden hast, darüber reden wir heute in SWR 2 Tandem mit Dominik Bloh. Wie kam das, Dominik, mit 16 obdachlos werden? Der Gedanke liegt den meisten von uns total fern, dass sowas je passieren könnte.
Bis es passiert ist, war das für mich auch ein weit entfernter Gedanke tatsächlich. Und es hat eine lange Vorgeschichte kurz runtergebrochen. Es ist so, dass meine Mutter krank geworden ist und hat ganz viele verschiedene Diagnosen festgestellt bekommen. Es fing an mit Depressionen und ist mit Schizophrenie geendet. Und sie ist in der geschlossenen rein und raus gegangen und es war einfach eine ganz schwierige Zeit für sie und für mich auch. Und sie hat entschlossen, ihre Vormundschaft abzulegen. Und das bedeutet, ich hatte sonst keinerlei Familie mehr um mich herum, dass da kein gesetzlicher Elternvertreter mehr war. Und dann hat sie entschlossen, dass ich meine Sachen packen soll und die Wohnung verlassen. Und so bin ich im Februar 2005 auf die Straße gekommen zum ersten Mal.
Also buchstäblich mit, ich weiß es nicht, mit einem Koffer und einer Tüte und einem Rucksack oder wie?
Zwei Koffer habe ich mir zusammen. Ich hatte ja mein Kinderzimmer, Jugendzimmer, habe da alles zusammengepackt, was ich dachte zu brauchen und bin dann raus. Es war wirklich eine kalte Nacht, es hat doll geschneit, es war stockfinster und ja, erstmal los und ich bin die ersten Schritte gegangen bis zur Hauptstraße und das ist ein Augenblick, an dem ich mich echt für immer erinnern werde wahrscheinlich. Dann habe ich mich nochmal umgedreht, habe zu unserer Wohnungstür geguckt und dann lag in dieser Schneedecke, waren quasi nur die Spuren meiner Reifenräder und meiner Fußabdrücke zu sehen. Und dann dachte ich, okay, das ist jetzt wohl mein neues Leben. Ich muss jetzt erstmal alleine klarkommen.
Welche Versuche hast du dann unternommen, ein anderes oder ein neues Zuhause zu finden?
Na, als allererstes habe ich natürlich versucht, bei Freunden unterzukommen, auch direkt in der ersten Nacht. Und ich bin zu einem Freund gegangen und der hatte auch noch Licht bei ihm im Zimmer. Ich habe das gesehen, habe geklingelt und ich weiß auch, dass er runtergeguckt hat, um zu schauen, wer da ist. Und ich bin mir sicher, dass er mich auch gesehen hat und habe ich nochmal geklingelt und ist das Licht auf einmal oben ausgegangen und die Tür zugeblieben. Und dann dachte ich so, wow, das kann nicht sein. Und das war wirklich auch der allererste Moment, wo ich nicht mehr wusste, wohin. So, und auf der Ecke kannte ich dann niemand anderen mehr und dann waren das die ersten Schritte, wo ich lernen musste, wie ein Leben auf der Straße funktioniert. Und in der Tat muss man sich das auch alles erstmal beibringen. Also bis man an so zentralen Orten wie dem Hauptbahnhof landet oder sonst an irgendwelchen Plätzen, wo sich viele Menschen aufhalten, da kommt man nicht erst hin, sondern als allererstes bleibt man natürlich noch da, wo man sich auskennt, weil das das Letzte ist, was man noch hat an Gewohnheit. Und so war ich erstmal ganz nah immer an unserer Wohnung und saß da die Nächte auf einer Parkbank.
Wir reden noch im Detail darüber, was alles dazugehört, um dieses Leben auf der Straße zu meistern. Aber erstmal warst du ja zum Beispiel noch auf der Schule. Wie ging das? Was haben die Lehrer gesagt, die Mitschüler, die Schulleitung?
Es ist so ein Phänomen und ich beobachte das tatsächlich auch bis heute und deswegen setze ich mich ja auch bis heute ein und ich nenne das Verantwortung weiterschieben. Und in meinem Fall war das so, dass die Lehrer Bescheid wussten, aber immer an den Punkt gekommen sind, wo sie sagen, ich habe eine Klasse zu unterrichten, hier sind noch 25 andere Schüler, wir müssen den Schulstoff schaffen, wende dich an den Vertrauenslehrer. Und dann saß ich bei dem und dann war es 13.30 Uhr und dann hat der auch gesagt, ich habe Schulschluss. Ich kann nichts für dich tun, aber du kannst zum Kinder- und Jugendnotdienst gehen. Und dann geht man dahin und dann sagen die zu mir, das Jugendamt ist zuständig. Das Jugendamt sagt, du bist vielleicht ein junger Heranwachsender und dein Fall liegt bei der Familienbehörde. Und in der Zeit geht einfach Zeit verloren, in der ein junger Mensch draußen mit zwei Koffern ist und weiter versucht zur Schule zu gehen, weil das der letzte Halt in meinem Leben war.
Aber du hast jetzt sicher ab und zu mal eine Übernachtung bei Bekannten oder bei Freunden. Ich kann mir das gar nicht anders vorstellen.
Klar, ich hatte ein paar Freunde. Ich weiß nicht, ob das anderen Menschen auch so geht. Wenn sie mal bei anderen zu Gast waren, da, also es war immer so sehr willkommen und ich sollte mich wie zu Hause fühlen, aber ich konnte das ganz schwer. Also wenn da ein Kühlschrank war und da nur noch eine Scheibe Käse drin war, dann konnte ich die nicht wegfuttern und sagen, das war super, kauf die bitte neu, sondern da habe ich mich zurückgehalten. Und wenn wir abends Zeit verbracht haben, dann habe ich immer geguckt, wo setzen sich die Eltern hin, wo ist deren Platz, und ich konnte mir das nicht bequem machen. Ich konnte mich nicht fühlen wie zu Hause und ich habe mich stattdessen eher als Last gefühlt. Und dann gibt es aber auch Momente, wo man die Eltern mit meinen Freunden reden hört, wo sie Fragen stellen wie, was ist mit ihm, was ist mit seiner Mutter, einen Schlüssel kriegt er auf gar keinen Fall, irgendwann muss das hier vorbei sein, und dann merkt man, dass man eben ja wirklich nicht so willkommen ist. Und dann gibt es so einen Moment, ganz oft am Küchentisch, wo alles still ist und so ein bisschen bedrückt und es scheint wirklich unausgesprochen klar, dass eine Grenze erreicht ist. Und dass es vorbei ist. Und so hat das auch immer nur temporär gehalten, aber da habe ich gar keinen Frust oder eine Wut dafür, weil die haben ihr Bestes gegeben, denke ich, soweit sie konnten, bis zu ihrer Grenze. Und Verantwortung hätten andere übernehmen sollen.
Wo hast du dann geschlafen? Du sagst ja, es war kalt und da kann man ja nicht eine Nacht nach der anderen auf der Parkbank sitzen.
Deswegen sind Menschen auf der Straße auch wirklich rastlos am Laufen. Das ist, glaube ich, etwas, was man nicht vergessen sollte. Es gibt keinen Schlaf auf der Straße. Schlaf, das bedeutet für mich erholt am Morgen aufstehen. Aber diese Form von Schlaf, das funktioniert nicht. Also du kannst dich auf eine Parkbank setzen und in der Tat, irgendwann ist es so kalt, dass du weiterziehen musst zur nächsten Parkbank. Und so lange läufst du dich warm. Und du schaffst es immer mal irgendwo einzunicken oder zu schlummern oder zu dösen. Aber Schlaf, so wie man den braucht, den gibt es nicht. Und wenn es richtig kalt war, dann habe ich mir versucht, warme Orte zu finden. Das sind Restaurants, die 24 Stunden aufhaben, wo man sich irgendwie kurz reinschleichen kann. Und das sind vor allem die öffentlichen Verkehrsmittel. In Hamburg gibt es einen Nachtbus und wenn möglich, versucht man da reinzuspringen und dann fährt man einmal von Endstation zur Endstation quer durch die Stadt.
Was hast du gegessen?
Das, was ich zu fassen bekommen habe. Man kann nicht essen, wenn man hungrig ist, und deswegen isst man, wenn man was in die Hände kriegt. Und ganz oft nach Ladenschluss habe ich bei Märkten oder Bäckereien nach Resten gefragt. Und wenn ich Glück hatte, dann war da noch gut was übrig. Und dann habe ich mir das rationiert, damit ich irgendwie das aufspare und gut verbrauchen kann. Und wenn es mal gar nichts gab, dann bin ich auch in den Supermarkt rein und habe mir eine Tafel Schokolade geklaut.
Du hast auch Leute beklaut und so und hattest wirklich eine kriminelle Phase. Ich weiß, das ist, glaube ich, noch gar nicht alles ausgestanden, oder?
Doch, ich bin heute freigesprochen von all meinen Straftaten. Ich konnte alles wieder gut machen und das ist eine große Last, die von meinen Schultern gefallen ist, weil ich glaube, jeder Mensch, der gezwungen ist, Kriminelles zu tun, der fühlt sich nie gut dabei. Es ist nie ein gutes Gefühl, jemandem zu schaden. Und ich habe es so weit versucht, nicht bei Menschen zu machen, sondern ich bin in Läden gegangen und habe da geklaut. Und irgendwann war aber auch der Moment, an dem ich anderen Menschen Schaden zugefügt habe. Und da kann dich ein Richter noch so sehr bestrafen. Die härteste Strafe ist tatsächlich, damit zu leben. Und heute habe ich auch eine große Demut vor Menschen, die deswegen betteln. Ich finde, betteln ist tatsächlich eine Form, nach Hilfe zu fragen. Und da entscheidet sich ein Mensch, nicht kriminell zu sein, sondern sich kleiner zu machen und nach einem Euro zu bitten. Und das finde ich sehr beeindruckend, weil ich die Stärke oft nicht aufbringen konnte und schwach war und anderen Menschen schaden musste, um weiterzukommen.
Was für Menschen, also andere Obdachlose, haben Sie kennengelernt?
Ganz viele, ganz unterschiedliche Menschen und ich kann sagen, zu jedem gibt's einfach eine Geschichte und leider kann man auf der Straße nur schwer Freundschaften schließen. Es sind eher Zweckgemeinschaften, weil am Ende geht's doch ums Überleben und da kämpft man meistens für sich, aber da gab's doch ein paar gute Leute und bis heute habe ich mit vielen von denen Kontakt. Und die haben auch Mut gefunden an meinem Beispiel. Und einige von denen sind selbst dadurch von der Straße weg und haben jetzt auch eine eigene Wohnung und wieder Arbeit. Und das ist natürlich das Schönste zu sehen, wenn es einem nicht nur selber besser geht, sondern dass das Umfeld irgendwie dadurch auch profitiert und wieder Mut gewinnt, um weiterzukommen.
Ich meine, wir sagen ja auch so pauschal die Obdachlosen, aber natürlich gibt es da erstens genauso große Unterschiede zwischen den Leuten, wie zwischen Nicht-Obdachlosen so große Unterschiede gibt. Aber gibt es auch unterschiedliche Milieus oder wie eine Art Rangordnung oder Leute, wo man, die man einsortiert in eine gewisse Gruppierung?
Klar, es ist eine Gruppe und Gruppen haben immer Hierarchien. Das ist überall tatsächlich so und auch auf der Straße. Und ich denke, dass vor allen Dingen Menschen aus Osteuropa ganz unten in dieser Hierarchie stehen und dass das Menschen sind, die zum Teil absolute Armut erleiden müssen. Und das ist schwer zu sehen und schwer zu ertragen, Menschen so leiden sehen zu müssen in so einer reichen Stadt wie Hamburg.
Und es ist überwiegend eine Männergesellschaft. Wie ergeht's Frauen auf der Straße?
Ich bin mir dabei nicht mal so sicher. Ich glaube, dass die Dunkelziffer bei Frauen sehr viel höher liegt und ich glaube auch, dass ein ganz großes Problem ist, dass Frauen, bevor sie auf der Straße landen, sich in andere prekäre Lebenssituationen begeben und vielleicht eine falsche Beziehung anfangen mit einem nicht so coolen Kerl, weil das immer noch besser ist, als auf der Straße zu schlafen. Und ich glaube generell auch, dass man Obdachlosigkeit, die meiste Obdachlosigkeit, nicht wahrnimmt. Ich glaube, dass das vieles versteckt ist, weil man immer dazugehören möchte. Und man möchte teilbleiben von dieser Gesellschaft. Und darum bin ich mir sicher, dass dieses typische Bild vom verwahrlosten Obdachlosen, das ist, glaube ich, nur die Spitze des Eisbergs.
Eine andere Männer- oder Männer- und Frauengesellschaft war das Kiezmilieu in Hamburg um die Reeperbahn. Da gehörten Sie eine Weile dazu. Warum haben Sie dann doch nicht reingepasst?
Genau darum. Das ist ein Ort, der nachts sehr bunt ist und sehr glitzert, aber am Tag sieht man, wie dreckig das sein kann. Und das Frauenbild fand ich nicht korrekt und ich wollte nicht mit Menschen arbeiten, die Frauen zu Objekten machen. Und das ist auf dem Kiez einfach der Fall und da wird mit Frauen Geld verdient und ich wollte nicht länger Teil davon sein, auch wenn ich damit nichts zu tun hatte, sondern nur Flyer für die Bars verteilt habe, aber ich wusste, mein Barchef ist ein Zuhälter und da wollte ich irgendwann nicht mehr dabei sein.
Wie ging es raus aus diesem Elend?
Aus dem Straßenelend, das hat tatsächlich lange gedauert, es war ein Prozess. Gab jetzt keinen Klickmoment und das waren ganz viele verschiedene Dinge. Ich wusste irgendwie, ich muss aufhören zu lügen. Ich habe lange Zeit niemandem gesagt, dass ich auf der Straße lebe, wenn ich jemanden kennengelernt habe. Aber ich wusste, wenn ich lüge, dann kann mich niemand wirklich kennenlernen. Und wenn ich lüge, glaube ich mir aber auch irgendwann die Lüge und das wird zu meiner eigenen Wahrheit. Und dann wusste ich, ich muss ehrlich sein zu mir und zu anderen. Und das war 2015, wo sich wirklich viel geändert hat. Da kamen am Hauptbahnhof jeden Tag Menschen an. Vor Douglas und dem Buddy Shop auf Isomatten und in Schlafsäcken liegend. Mhm. Und ich dachte, das ist meine Realität wiedergespiegelt. Aber diese Menschen, die kamen gerade irgendwie aus dem Krieg und sind geflohen. Und mit dem, was sie am Leib hatten, standen die jetzt am Hamburger Hauptbahnhof. Und ich dachte, für die Menschen kann ich was tun. Ich mache das jetzt seit 10 Jahren und ich weiß, wo man essen kann. Ich weiß, wo man Klamotten kriegt. Ich weiß, wie man mit Frust und Wut umgeht, wenn man irgendwelche Anträge ausfüllen soll. Und das heißt, nee, nicht das blaue Formular, sondern das grüne. Und ich wusste, da kann ich genau das reinbringen, was den Menschen fehlt. Und diese Mischung aus, dass ich ehrlich war und anderen über meine Situation aufgeklärt habe und damit ehrlich umgegangen bin und Gutes zu tun, hat mich auf einen neuen Weg gebracht. Und auf dem neuen Weg habe ich die richtigen Menschen kennengelernt. Und einer davon, der hat selber eine Stiftung und hilft Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Und der hat gesagt, hey, ich finde es cool, dass du anderen hilfst, aber krass, dass du selber nichts hast und dann nicht weißt, wo du am Abend schlafen sollst. Und jetzt möchte ich dir helfen. Und dieser Mensch, Bobby de Kaiser, ein ehemaliger Fußballspieler, hat mir dann eine Wohnung besorgt und ein Jahr meine Miete gezahlt, damit ich auf die Beine kommen kann.
Und als Sie wieder eine Adresse hatten, das fand ich auch so verrückt zu lesen, dann kamen erstmal Rechnungen.
Ja, es ist auf jeden Fall nicht das Happy End, wenn man einen Schlüssel wieder in die Hand kriegt, sondern da kommt noch ganz viel hinten dran. Unser Land, hier läuft alles über die postalische Erreichbarkeit und Menschen auf der Straße, die sind nicht zu erreichen. Und jetzt habe ich meine Wohnung wiederbekommen und einhergehend damit auch eine Meldeadresse und dann kommt erstmal alles zugeflogen, was man so die letzten Jahre verpasst hat. Und da kann man aber nochmal Säumniszuschlag und sonstige Aufschläge zurechnen und das summiert sich dann in die zigtausende.
Das heißt, das sind, weiß ich nicht, Strafzettel oder für Schwarzfahren.
Schwarzfahren zum Beispiel sehr oft.
Und Versicherungen? Also die Krankenversicherung zum Beispiel.
Versicherung, exakt. 10.000 Euro wollte meine Versicherung wieder haben. Die hatten mich nicht gefunden. Und wenn man nicht gefunden wird, wird man ja irgendwann eingeschätzt, wenn man keine Antwort gibt. Und man wird dann automatisch in die höchste Steuerklasse gesteckt. Damit muss man erstmal umgehen. Und ich bin da sehr dankbar, dass ich ein Buch habe und einen Steuerberater und einen Anwalt und wirklich andere Voraussetzungen. Aber ich frage mich ganz oft, was ist mit Menschen, die mit Glück eine Wohnung bekommen haben und irgendwie einen Job und denen fliegt so eine Post um die Ohren. Das kann einem den Boden wieder unter den Füßen wegziehen und man landet womöglich wieder da, wo man gerade rausgekommen ist.
Und abgesehen von diesen ganzen belastenden und unerfreulichen Sachen, wie ist es heute, in einer Wohnung zu leben, mit einer Tür, mit einem Bett und mit Schränken statt einer Tasche, nach diesen Jahren auf der Straße?
Das ist was ganz Besonderes. Und ich kann heute wirklich sehr doll wertschätzen, was ich habe. Und der größte Luxus ist für mich zum Beispiel in Boxershorts schlafen. Das ist was ich sehr gerne mache. Und direkt danach kommt auch schon das Badezimmer, wo ich sehr dankbar bin dafür, dass ich immer duschen gehen kann und immer auf Toilette und einfach diese Privatsphäre, Ruhe zu haben. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass die Straße ist im Kopf und da gibt es auch noch ganz viele Muster von früher, die bleiben, wie mein Kühlschrank, der noch nicht angeschlossen ist, weil ich so konditioniert darauf bin, dass der Boden mein Kühlschrank ist und dann hole ich meine Lebensmittel vom Balkon und ich packe meine Klamotten immer noch in Taschen und denk, ich muss gleich weiterziehen, lass mal lieber alles so und hab keinen Kleiderschrank. Und da merke ich, dass es alles auch noch Zeit und Geduld braucht und dass das Happy End wirklich nicht ist, einen Schlüssel zu kriegen und dann wird alles gut.
Dominik Bloh, 30 Jahre alt, in Neu-Ulm geboren, in Föhringen und dann eben in Hamburg groß geworden, wo er mit 16 auf der Straße landete und dann mit Unterbrechungen 10 Jahre lang obdachlos war. Er ist unser Gast heute in SWR 2 Tandem. Wir sprachen schon über deine Rückkehr ins geschütztere Leben und dass ein wichtiger Umstand die Geflüchteten waren, die 2015 nach Deutschland kamen und denen du dich verbunden fühltest. Und dann gab es diese Bürgerinitiative Kleiderkammer Messehallen für die Geflüchteten, woraus nun der Verein Hanseatic Help wurde, bei dem du auch inzwischen involviert bist, ne?
Genau, das war so der erste Weg auch in diese soziale Projekte und andere Sachen machen und für Menschen jetzt etwas tun, ging das irgendwie damit los. Und heute hat Hanseatic Help über 6 Millionen Kleidungsartikel verteilt an bedürftige Menschen, was ich eine enorme Zahl finde. Und daraus entstanden ist zum Beispiel dann auch Gobanjo und der Duschbus für Obdachlose, der jetzt aktuell in Hamburg seit Dezember fährt.
Der Duschbus, eine Crowdfunding-Aktion, die du gestartet oder mitgestartet hast, 160.000 Euro gesammelt, in dem Hamburger Obdachlose sich waschen können. Warum war dir das wichtig? Warum ist dir dieses Projekt als Idee gekommen?
Weil tatsächlich Waschen für mich das war, was mich am härtesten auf der Straße belastet hat, das nicht tun zu können. Da gibt's ganz viele Probleme und Überleben ist tatsächlich nie ein Leben. Kälte, Hunger und Geldsorgen sind aber Dinge, mit denen ich selber klarkommen muss. Das sieht niemand um mich herum. Es gibt aber dann den einen Moment, an dem das Problem, was ich habe, auch meine Umwelt betrifft. Und das ist dann, wenn ich schmutzig bin und wenn Menschen aus Ekel vor mir aus Distanz gehen und ich merke, dass ich dafür Blicke kriege. Und dafür habe ich mich ganz doll geschämt. Und das hat dazu geführt, dass ich mich isoliert habe. Und ich glaube, dass es ganz viel Teilhabe. Das Aussehen ist das erste Unterscheidungsmerkmal, was wir machen. Und dann ist das eine, dass man äußerlich immer dreckig ist, aber Körper und Geist gehen Hand in Hand. Und das bedeutet, wenn man immer äußerlich dreckig ist, fühlt man sich wirklich irgendwann wie Dreck. Und man verliert auch im Inneren all diese Dinge wie Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein, wenn man sich nicht waschen kann. Das können wir, glaube ich, gut nachvollziehen. Jeder von uns möchte sich wohl in seiner Haut fühlen. Und deswegen war mir das ein Anliegen, wenn es mir mal besser geht und ich in ein Badezimmer gehen kann und dafür die Tür aufgeht, dann möchte ich auch für andere Türen öffnen. Und ich dachte, im besten Fall gibt man Duschen auf die Straße. Waschen ist Würde und ich wollte dafür sorgen, dass jeder die Möglichkeit hat, sanitäre Anlagen zu benutzen. Und in diesem Bus sind 3 voll ausgestattete Badezimmer drin. Also nicht nur Duschen, sondern auch Toilette, Waschbecken, Spiegel, das komplette Programm.
Und der hält an bestimmten Haltestellen und das weiß man oder kann man in Erfahrung bringen?
Das spricht sich sehr schnell rum. Ein gutes Angebot. Wir sind 4 Tage in der Woche unterwegs. Wir haben einen speziellen Frauentag, wo nur die Damen duschen können. Und es wird wunderbar angenommen. Da kommen Menschen geknickt rein in diesen Bus und steigen aus und lachen einen an und stehen wieder gerade. Und dann guckt man den Menschen hinterher und dann stehen die an der Ampel und sie haben den Kopf nach oben und den Blick nach vorn. Und ich bin mir ganz sicher, dass das Hilfe zur Selbsthilfe ist. Und ich bin mir sicher, dass der Bedarf auch in anderen Großstädten vorhanden ist.
Und ansonsten, wenn Sie jetzt denen helfen, zu denen Sie früher selbst gehört haben, wie ist das? Also gibt es da ein Verständnis? Erkennt man sich? Begegnen Sie auch Skepsis, weil Sie jetzt die Seite gewechselt haben sozusagen?
Ganz im Gegenteil. Ich merke, wie das die Menschen mitnimmt. Ich hatte neulich jemanden am Bus kennengelernt zum allerersten Mal und das war eine Frau, der ging es überhaupt nicht gut und sie hat sich sehr ausgelassen und ich bin eben ein positiver Mensch und ich glaube auch, dass es für all die Menschen da draußen besser werden kann und auch das habe ich ihr gesagt und in schwierigen Situationen kann man das natürlich nur schwer annehmen und sie hat mich erstmal richtig angeschimpft und rumgeschrien und dann hat sie gefragt, wer das denn wäre und dann hat meine Kollegin gesagt, dass das quasi der Initiator des Busses ist und dass ich selber auf der Straße gelebt habe. Und dann hat man sofort gemerkt, wie sie runterfährt und dann, ach so, ja. Und auf einmal ist sie ruhig und wir reden 2 Stunden und kommen zusammen. Und da merke ich, es trifft schon auf Verständnis und die Menschen nehmen sich daran eher ein Vorbild und versuchen dadurch auch irgendwie für sich ihr Leben wieder verbessern zu wollen.
Und auf der anderen Seite nimmst du Kontakt auf zu denen, die davon bisher noch gar nichts wussten, zum Beispiel bei Lesungen von deinem Buch, wo dann 100 Leute kommen und da offenbar ein großes Interesse ist an deiner Geschichte, die als du noch auf der Straße warst, niemand interessiert hat, wo die Leute, die jetzt zuhören, gespannt durch dich durchgeguckt haben. Das ist schon verrückt, oder?
Das ist also unglaublich surreal, oder? Ich finde es unglaublich. Ich stelle mir es auch sehr oft vor und denke auch darüber sehr oft nach, wie das mal war und dass ich dachte, wow, mir hört keiner zu. Und heute darf ich Stimme sein und das finde ich sehr besonders und sehr dankbar, aber ich sehe es auch als Aufgabe und ich denke, es ist wichtig, denn es gibt offensichtliche Missstände und Lücken und da ist Verbesserungsbedarf und ich denke, wir können alle was verändern und ich möchte in einer Gesellschaft leben, die mitgestalten kann und desto mehr Menschen davon erfahren, desto mehr Verständnis bringt es auf, denn am Ende wünsche ich unserer Gesellschaft eh, dass wir wieder mehr miteinander reden und mehr aufeinander zugehen, um so auch wieder mehr voneinander zu haben.
Dieses Miteinander und aufeinander zugehen im Kleinen erleben wir ja bei den Obdachlosen, die sich fürs Betteln entschlossen haben. Wir haben ja, du hast ja vorhin was dazu gesagt. Und dann hat man immer dieses Dilemma, gebe ich was, gebe ich nichts, hat es der wirklich nötig? Ich habe doch vorhin erst einen gegeben oder ist das eine Mafia oder wird mein Euro in Alkohol investiert? Das wirst du bestimmt bei den Lesungen auch gefragt. Was ist dein Tipp? Wie geht man mit dieser Situation am besten um?
Also ich kann generell für niemand anderem Antworten geben, das sage ich auch, aber ich habe für mich selber entschieden und ich habe entschieden, dass ich generell nie der Richter eines Menschen sein kann. Ich kann nicht richten und deswegen kann ich nicht sagen, ich gebe dir kein Geld aus diesem und diesem Grund, weil das, was ich denke, das muss nicht richtig sein. Und ich habe so für mich entschlossen, dass jeder, der mich persönlich fragt, der bekommt von mir Geld. Wenn jemand zu mir kommt und sich vor mich stellt, dann fragt er mich nach Hilfe. Und irgendwann habe ich mir selber die Frage gestellt, wie viel ist der Euro für mich wert? Wie viel ist ein Euro wert? Und das Leben auf der Straße ist rastlos und es ist Dauerstress. Und wenn ich mit einem Euro dem Menschen gebe, dann habe ich was Gutes getan und deswegen, ich gebe Geld.
Und wie ist es mit dem Drumherum? Was hat dich in diesen Situationen geschmerzt oder was hat dir umgekehrt gut getan? Weißt du, wird man angeguckt oder eben nicht angeguckt? Spricht jemand mit einem, bietet einem jemand Naturalien an statt Geld? Wie ist es mit all dem?
Also es gibt die klassischen Tage am Bahnhof natürlich, wo man 2-3 Stunden sitzt und dann hat man 8 Käsebrötchen und 5 Kaffee vor sich und noch keinen Euro. Und ich bin auch dankbar dafür. Ja. Und auch da funktioniert das dann wieder mit den Zweckgemeinschaften und dann nimmt man die Brötchen und man teilt sie mit den anderen. Man bricht buchstäblich sein Brot und sagt, hier, heute essen wir zusammen und wenn ich morgen weniger habe oder was anderes machen muss, dann hole ich mir ein Brötchen bei dir. Aber das, was fehlt und das, was keiner auf der Straße hat, das ist Geld. Und das merkt man natürlich dann auch, wenn man bettelt, dass da kaum jemand guckt. Und dass, wenn dann jemand guckt, dann ist das eher verächtend. Und dann gibt's oft noch einen Spruch drauf, ne? Geh mal arbeiten oder sei nicht so faul. Und das ist so das, womit man konfrontiert ist. Und wenn man mal überlegt, dass es dann irgendwann auch vorbei ist, der Tag, und dass Menschen auf der Straße ihren Tag Revue passieren lassen, dann kann man schon helfen mit etwas, was zum Beispiel ganz umsonst ist. Weil wenn man genau diesen Blicken die ganze Zeit ausgesetzt ist, aber sich dann noch erinnert an vielleicht 1, 2, 3 Menschen, die einen angesehen haben und dabei noch gelacht haben. Ich bin gut genug und ich bin es wert, angeguckt zu werden und angelacht. Dann kann das auch Hoffnung spenden. Das kann womöglich für jemanden der schönste Moment des Tages sein.
Lass uns zum Schluss noch kurz über Politik reden, Dominik, über das, was für Obdachlose getan wird oder nicht. Was siehst du, wo du denkst, das könnte doch nicht so schwer sein, das zu ändern? Das wäre fällig.
Ja, für mich sind Waschen und Wohnen Menschenrechte. Das sind beides Grundbedürfnisse, die jeder von uns braucht. Und ich saß vor kurzem mit einer Politikerin zusammen auf einer Podiumsdiskussion, die zu mir dann sagte am Ende, wissen Sie, das ist halt ein System, in dem wir leben und das ist so und hier muss man reinpassen. Und das fand ich eine sehr falsche Aussage. Mhm. A, finde ich eben genau das, wenn ein System offensichtlich Missstände hat, dann sollte man die ändern. Und wenn wir von einem System sprechen, dann bin ich dafür, dass hier alle die gleichen Grundvoraussetzungen haben, um mitmachen zu können. Und das bedeutet, dass hier jeder in diesem Land ein Dach über den Kopf hat. Das Prinzip heißt Housing First, wird in vielen europäischen Ländern schon umgesetzt, ist der Weg, wie ich von der Straße gekommen bin, eine Wohnung bedingungslos ein Jahr lang die Miete bekommen. Man kann nur wieder ins Leben finden, wenn man einen Ort hat, an dem man sich sortieren kann und zur Ruhe kommt. Wir haben am Anfang über Schlaf gesprochen. In der Ruhe liegt die Kraft und nur in eigenen vier Wänden kann man das schaffen.
Wie ist die Situation bei den Unterkünften, die es gibt?
Miserabel. Es ist schrecklich. Und das ist der Grund, warum Menschen diese Orte nicht anlaufen. Wenn man zu acht in einem 14 Quadratmeter Container ist, wo vier Doppelmetallbetten drin sind und kein Schrank und alle nehmen ihre Rucksäcke und Taschen als Kopfkissen und ich habe meinen Taschengurt zum Beispiel mal über die Brust gelegt, damit mir den niemand wegziehen kann und dann bist du mit sieben Fremden in diesem Raum und sieben andere Obdachlose mit denselben miefigen Klamotten, das ist nach fünf Minuten schon kein angenehmer Ort mehr. Und sich da zu erholen, das funktioniert nicht. Man ist mit einem Auge wach und das, glaube ich, ist ein ganz großes Problem. Man stellt Obdachlosen, glaube ich, oft das Minimum zur Verfügung, weil es heißt, auf der Straße haben sie nichts. Die Menschenwürde muss immer gewahrt werden und soweit muss das verbessert werden. Und mit einer niedrigeren Bettbelegung und mit einem Schrank und einem ordentlichen Badezimmer würde schon viel getan werden. Und so viel muss sein, denn so viel ist jeder Mensch wert.
Inwieweit steckt in dir noch die Angst, du könntest wieder zurückgeraten in die Obdachlosigkeit?
Ich habe entschieden, einen anderen Weg zu gehen und ich bin mir auch sicher, dass heute ich anders gesettet bin als vor vier Jahren. Gerade wirklich, weil ich diesen Weg gegangen bin und merke, was man zurückbekommt, wenn man ehrlich ist und die Wahrheit sagt und anderen hilft. Und wenn man bei sich selbst ist und sich nicht vergleicht und in unerreichbar weite Ferne schaut. Und deswegen habe ich keine Angst, auf der Straße zu landen. Und ich bin mir sicher, es wird immer Probleme geben und man kann entscheiden, ob man die pessimistisch oder optimistisch betrachtet. Und ich werde immer den positiven Weg wählen.
Du schreibst in dem Buch auch über deine Großeltern, bei denen du teilweise gelebt hast. Über den Großvater, der zwar ein harter Kerl war, aber du hast dich von beiden geliebt und akzeptiert gefühlt. Haben die dazu beigetragen, dir diesen positiven, stabilen Kern zu geben?
Ich denke ja. Das Buch ist meinen Großeltern gewidmet. Meine Oma war der Mensch, der mich geliebt hat. Nicht nur seelisch, sondern auch körperlich war der Mensch, der mich in den Arm genommen hat und mir durchs Haar gestrichen hat, wenn ich geweint habe und gesagt hat, alles wird gut und ich habe es ihr geglaubt. Und mein Opa war früher für mich ein harter Kerl in der Tat und ich habe ihn lange nicht verstehen können. Und heute, wo ich erwachsen bin, ist mir sehr bewusst geworden, was für ein großes Vorbild das war und dass dieser Mann seine Frau und seine Familie geliebt hat und glücklich war, wenn es den anderen gut geht. Und das finde ich was ganz Besonderes. Und beide haben auch immer an mich geglaubt und haben gesagt, ich sehe das Gute in dir. Und das hat mir geholfen, nicht aufzugeben und weiterzumachen.
Aber aufnehmen konnten die dich nicht?
Ich war im Jahr davor in Bayern. Ich war das Jahr, bevor ich von der Straße gekommen bin, in Bayern, habe da auch meinen Quali-Hauptschulabschluss gemacht. Und dann ist meine Großmutter verstorben an Krebs. Das war dann sehr schwer und daran ist dann alles zerbrochen, weil wenn die Liebe geht, dann hat das mein Opa quasi auch den letzten Funken Leben genommen.
Ich habe dich jetzt schon in mehreren Talkshows auch gesehen, Dominik, und man sieht dann immer wieder, wie die ganze Runde berührt ist von den Geschichten, die du erzählst. Und ich glaube, es sind nicht nur die Sachen, die du erlebst, sondern auch, wie du sie erzählst. Du bist nicht hart geworden. Das ist schon erstaunlich.
Ich war hart und ich kenne all das. Wenn man Gewalt kennt und wenn man wirklich Überleben kennt und dass all diese Sachen, die vielleicht auch viele andere kennen, solche Emotionen wie Missgunst, Neid, Eifersucht, Wut, Frust, das kann einen nur nach unten ziehen und das wird zu nie etwas Gutem führen. Und das habe ich irgendwann erkannt und ich habe den Blickwinkel geändert und dachte, man muss positiv auf die Sachen gucken und nur dann kann sich was verändern. Und deswegen ist das mein Blick auf die Welt und ich sehe die Dinge im Guten und versuche auch im Hässlichen was Schönes zu finden.
Gute Haltung für alles, was jetzt kommt. Was kommt denn als nächstes?
Oh, immer schreiben. Ich schreibe ganz fleißig. Ich glaube, ich habe noch viel zu erzählen. Und natürlich weiterhin den Duschbus vorantreiben. Ich bin mir sicher, dass der nicht nur in Hamburg fahren kann, sondern durchaus auch in einer Stadt wie München, Frankfurt und Berlin. Solange hier Menschen noch auf der Straße leben und nicht wissen, wo sie sich waschen sollen, finde ich, sollte es einen Duschbus geben, der zu Platten fährt, wo man das machen kann. Und einfach gucken. Es ist ein Weg und auf dem Weg trifft man immer die richtigen Leute und dann passiert immer etwas Neues. I go with the flow.
Alles Gute dafür und danke, dass du in der Sendung warst. Ich glaube, du hast ganz vielen heute was mitgegeben, worüber man noch gar nicht nachgedacht hatte. SWR 2 Tandem mit Dominik Bloh. Am Mikrofon war Bernd Lechler. Die Redaktion hatte Petra Malwitz. Bettina Stender hat die Musik zusammengestellt und in der Technik saß Georg Maximilian Bielfeld. Schönen Abend.